Hallo Niklas.
Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Wir haben heute wieder jemanden dabei. Wir haben uns Verstärkung geholt. Wie angekündigt, ist der Ölkäfer, was die Fortpflanzung angeht, einfach super kompliziert. Und deswegen haben wir heute wieder den Paul dabei. Hallo Paul.
Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Niklas, bist du müde?
Nee, heute geht. Ist okay.
Paul, bist du müde?
Ja, aber ich bin sehr gespannt auf die Folge und trotz Müdigkeit bin ich in den letzten Tagen einfach richtig hyped auf den Frühling. Also der Frühling gibt mir immer alles.
Ja, also ich bin scheiße müde. Ich habe gestern bis 3 Uhr morgens noch mit einer Freundin telefoniert. Liebe Grüße, Ina. ich bin sehr müde. Ja. Und mir gibt der Frühling gerade nichts. Ich bin nur müde.
Wir haben jetzt auch wieder Winter.
Für mich
Morgen
ist
kommt
Winter, ja.
20 bis 30 Zentimeter Neuschnee.
Bayern, Alter. Bayern ist einfach so komisch, ne?
Ja, aber das gehört ja zum Frühling mit dazu.
Für mich kann das auch,
Das
ja, schon,
also das
aber.
Wechselhafte, das gehört auf jeden
Ja,
Fall mit
schon.
dazu. Wir haben
Ja,
nicht mal
aber.
April und der macht ja sogar, was er will. Also von daher, die Abwechslung macht ja auch die Würze.
Nicht, wenn du Arsch voll Arbeit hast und dafür immer passendes Wetter brauchst, aber das ist die Leier von jedem Jahr, also ja.
Ja, es ist immer dasselbe.
Planung ist die Devise.
Wenig Schlaf ist da die Devise.
Oder
Ja.
so, oder so.
So,
Naja.
ich würde sagen, wir starten mal in die Folge rein, einfach auch, weil das ja auch wirklich eine halbe Stunde werden soll. Hoffen wir
Ja.
mal. Es geht um den Ölkäfer. Ich freue mich
Genau.
drauf.
Ich würde vielleicht kurz vorher, bevor wir in den Ölkäfer reinstarten, vielleicht noch kurz was zur letzten Folge sagen.
Mach das.
Weil das ist mir im Schnitt aufgefallen, dass ich quasi gar nicht wirklich erklärt habe, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob so angekommen ist, wie es ist, der Unterschied zwischen Frosch und Kröte und was ist überhaupt was. Du warst ja sehr erstaunt, dass eine Geburtshelferkröte weder zu den echten Fröschen noch zu den echten Kröten gehört. Also es sind alles Froschlurche, nur damit das klar ist.
Ja,
Also es sind alles Froschlurche.
das war mir bewusst.
Ja,
Das war mir
ja, aber
bewusst.
vielleicht nicht allen.
Ach
Deswegen,
so,
es sind
okay.
alles Froschlurche und da gibt es natürlich zig Unterordnungen und zig Familien drin. Und es gibt halt im Deutsch, also im Deutschen dieses Kröte und Frosch und bla, das gibt's in der Systematik der Frösche nur sehr bedingt, weil alles sind irgendwo Frösche, aber es gibt halt da wirklich Familien, die heißen echte Frösche, echte Kröten, aber dazwischen gibt's tausend andere Sachen, die da nicht mit reingehören, die trotzdem Frösche sind. So wie die Geburtshelferkröte, die Unken und so weiter, das sind alles auch Froschlurche, die gehören aber nicht zu den echten Fröschen oder zu den echten Kröten, sondern gehören eben zu der Unterordnung Discoglossidae. Genau. Das
Ja.
sind sehr ursprüngliche Froschlurche. Genau. Das war vielleicht nochmal wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, heute habe ich die Folge von euch gehört im Auto. Ich fand die auch mega gut. Also, wie immer, Hut ab, dass ihr einen
Danke.
geilen Podcast macht. Muss man ja auch erstmal anfangen und dann so durchziehen. Und da dachte ich halt auch so, ja, also in Deutschland ist das auch klar, ist das klar halt quasi abgrenzbar mit den paar Arten, die wir haben, ne? Da hast du irgendwie Kröten, die haben Warzen und Frösche, die haben glatte Haut. Das ist aber auf der Welt ja nicht so. Ne? Also
Genau.
da verschwimmt alles miteinander irgendwie. Im Endeffekt sind alles nachher Froschlurche und alle sind irgendwie miteinander verwandt, weil sie springen, sie haben diese Frosch- oder
Sind
Krötenform.
Froschlurche, genau.
Genau, und nicht wie ein Molch oder ein Salamander, der irgendwie einen Schwanz hat und langgezogen ist und so ein bisschen daher wandert. Na, also,
Ja.
das ist ja überall in der Biologie so, ne? Es gibt so viele Übergangsformen, dass die Abgrenzung auch vor allen Dingen auch morphologisch ja sehr schwierig ist, ne? Aber das kann man sehr klar sagen, Froschlurch, also entweder Kröte oder Frosch oder Schwanzlurch, so.
Ja.
Und ich weiß nicht mal, wozu die ganze, das weißt du dann wieder, aber wozu gehört ein Feigefrosch? Der gehört ja nicht zu den echten Fröschen.
Nee, das sind tatsächlich Dendrobatidae, heißt die Familie. Und warte jetzt, sie heißt Dendrobatoidae. Genau, irgendwie so.
Genau. Ja, und die Hylidae,
also das ist tatsächlich, ne, eine eigene Unterordnung der Feigefrösche. Die ist recht groß und da gehören ja auch super viele Arten rein.
Ja.
Und noch viel mehr, ne, Kladen und was weiß ich. Also das ist riesig groß. Genau.
Ist, ja, okay. Und zum Beispiel auch die Familie gibt es ja auch bei uns, die Hylidae, ne? Ist das richtig?
Genau.
Also die Laubfrösche, das ist ja eigentlich auch in unseren Augen auch für viele Menschen, die in Deutschland leben, so der klassische grüne Frosch, der so einen Kehlsack hat und singt und ist aber halt, gehört nicht zu den echten Fröschen.
Fröschen, genau.
So.
Das ist auch genau so ein Beispiel. Also
ja,
gehört nicht, ist kein echter Frosch, so gesehen. Ja. Ist alles nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhört für jemanden Ausstehenden.
Aber ich habe noch ein Rätsel für euch mitgebracht. Das ist etwas, worüber Ina und ich unter anderem gestern geredet haben. Also Paul, du weißt ja, wo sie wohnt. Ne, das ist dein Vorteil. Sie wird natürlich jetzt hier nicht gedoxt. Das heißt, wir bleiben einfach nur bei Essen. Aber du weißt, wie es da aussieht, wo sie wohnt. Sie hat in ihrem Hinterhof, wo wirklich alles voller Mauern ist, also da ist kein Rein- und Rauskommen, alles sehr hoch, alles verbarrikadiert. Und im Innenhof hat eine Kreuzkröte gesessen. Erklärungen.
Ja, ich kenne jetzt den Innenhof nicht, ne? Also.
Du weißt aber die Umgebung.
Die Umgebung kenne ich, ja. Das ist ein Teil von Essen.
Hier wird nichts gedoxt.
Ja, ich weiß. Es ist aber ein Teil von Essen. Da sind viele Häuser nah, also direkt aneinander. Also es ist quasi Reihenhaus-Style, nur nicht, also nicht Reihenhaus, sondern Mehrfamilien, drei- oder vierstöckig, so klassische Industriewohnungs, also aus den, ich weiß gar nicht, aus welchen Jahren das kommt, aber dicht bei dicht und dann Innenhöfe. Das heißt, ein Eindringen ist gar nicht so leicht.
Mhm.
Maximal kann ich mir halt vorstellen, dass sie irgendwie eine Einfahrt haben in Innenhof. Ansonsten gibt's immer irgendwo, also wenn die Kröte da reingekommen ist, dann gibt's irgendwo Lücken. Also die können sich teilweise auch durch Lücken durchpressen. Wo
aber es ist ja auch Krötenwanderung. Das heißt, es muss ja auch irgendwo ein Gewässer sein. Wo zur Hölle?
Die Kreuzkröten, das habt ihr auch in der letzten Folge super gesagt. Das sind halt so Pionierarten, die wandern extrem weit. Die wollen unbedingt neue Lebensräume entdecken.
An der Schnellstraße.
Ja.
Da schießen sich einen Helm auf, Armschützer an und sagen, okay, los geht's.
Ja, da sterben viele bei dem Versuch, was Neues zu finden. Aber wenn sie was Neues finden, sind sie die Ersten und haben wenig Konkurrenz.
Also unsere Theorie war Vogel abgeworfen.
Das kommt immer so als Erstes. Ehrlich, meine Theorie wäre, hat irgendwer da irgendwas vom Gartencenter geholt, irgendwie und mitgebracht, also und dann kurz in den Innenhof gestellt, was weiß ich, im Anhänger oder sonst irgendwo Material drin gehabt, da irgendwo hingekippt oder was weiß ich, das ist Klassiker. Also mit irgendwie Blumenerde verschleppt ist Klassiker.
Das
also
kann
irgendwie,
natürlich
dass
sein.
Der jemand gesagt hat, irgendwie, okay, Gartenbau, ich habe irgendwie ein paar Topfpflanzen irgendwie von da mitgebracht. Gibt's genug im Ruhrgebiet, wo dann auch in der Nähe die nächsten Kreuzkröten sind. Die sitzt dann vielleicht mit im Topf, krabbelt dann vielleicht raus, während der kurz im Innenhof steht. So, das wäre für mich so ein Klassiker.
Es war auf jeden Fall ein dickes Weibchen, prall gefüllt. Und sie hat sie mitgenommen in den Schrebergarten und in einen kleinen Teich gesetzt. Und jetzt gucken wir, was passiert.
Okay.
Ja, wohin? Wo soll sie die hintun? Die wäre halt verbrannt.
Ja, das schon. Also irgendwo raus, ja.
Hoffentlich sind da keine Fische.
Aber im Teich.
Ja, es ist ein, das ist eigentlich nicht ein Teich, das ist eigentlich so ein Wasserloch.
Das klingt schon besser. Teich klingt eigentlich voll, Teich klingt eigentlich voll schön, aber so Wasserloch nicht. Aber eigentlich klingt das für die Kreuzkröte viel besser.
Ja, ja.
Also so eine Pfütze, so eine Lache.
Ja, ich habe das halt gesehen. Also sie will da, Paul, sie meldet sich auch noch bei dir.
Ja.
Vielleicht hat sie dir auch schon geschrieben, den Teich fit machen. Mhm. Bisschen was ausheben, neu machen, buddeln.
Ja.
Und so. Sie hat ein Teichprojekt jetzt.
Sehr gut.
Und da kannst du ja bestimmt helfen, wenn man Sachen anlocken will, die Gestaltung vom Teich zu machen.
Anlocken braucht man da nicht viel. Ein Teich lockt selber.
Ja, aber je nachdem, wie der gestaltet ist, wie viel Boden oder hier, ne, so wie Ufer, Randbereiche, dies, das, Adidas.
Ja, ja,
ja. Ja, okay. Das so. Ein kurzer Ausflug nochmal zu den Kröten, Fröschen und alles, was dazwischen ist. Wollen wir mit dem Ölkäfer starten?
Ja. Wir sind schon 10 Minuten in der Folge, deswegen.
Ja, dann fangen wir nochmal an, würde ich sagen. Okay.
Ja.
Ölkäfer, Paul.
Also ich fange an, ne?
Du fängst, ja, gut. Wir setzen heute alles auf dich.
Ja, das habe ich in der letzten Folge schon gehört. Ich durfte ja jetzt eure Podcasts verfolgen und da habe ich gehört, ich wäre dafür gebucht, für den Ölkäfer, weil ich ein Käfer-Fan bin. Da muss ich erstmal klarstellen. Also es klingt so, als sei ich so ein Käfer- und Insektenspezialist, aber das bin ich nicht. Also ich habe damit...
Mein Fan.
Ja, genau, Fan. Aber ich sag ja, es klingt so. Ich will das nur mal kurz richtigstellen. Es gibt SpezialistInnen, mir fällt da jetzt direkt einer ein, zum Beispiel Totholz Thomas, kennt man von Instagram unter diesem Namen, das ist unser ehemaliger Kommilitone Thomas Hörren, das ist halt ein wirklicher Käferspezialist.
Ja, ja, das bist du nicht, Paul.
Genau, das ich habe Berührungspunkte mit Käfern und Insekten und manche Insektengruppen gehen bei mir auch ganz gut.
Klingt lustig, ich habe Berührungspunkte mit Käfern.
Genau. nee, aber
nicht,
mir macht das auf jeden Fall Spaß, mich auch da einzuarbeiten und das ist im Endeffekt für mich auch ein schönes Thema, vor allen Dingen, weil wir jetzt gemeinsam, also Jenny und ich, wir waren zusammen draußen und waren eigentlich draußen, um zu gucken, hat da der Springfrosch und hat da der Grasfrosch geleicht?
Hat der Niklas recht mit seinem Handball? Das ist die große Frage gewesen.
Der Niklas hat recht. Also vor allen Dingen, wenn die dann schon ein bisschen im Gewässer liegen, dann wird so ein Grasfrosch leicht, der quillt dann auf. Das ist schon ein ganz schöner Prängel. vielleicht das falsche Wort. Aber es ist schon wirklich ein großer Ballen und wir hatten auf jeden Fall Erfolg bei den Gewässern. Da war halt Springfroschlaich drin und Grasfroschlaich. Es hat gut geklappt. Das wussten wir aber eigentlich auch schon von einem Kollegen von mir. Und den Ölkäfer haben wir dann auf dem Rückweg gesehen. Also es ist eine ganz nette Fläche gewesen, wo wir waren. Außenrum um die Gewässer wird halt gemäht, da ist eher so magere, auch eher trockene Wiese, und der Untergrund ist so ein bisschen sandig. Und dann sind wir halt zurückgegangen und gerade als wir von der Fläche runter wollten, haben wir auf dem Boden halt so ein paar Käfer gesehen, beziehungsweise schwarze Viecher gesehen. Also und dann haben wir geguckt, und dann haben wir direkt erkannt, ja, Ölkäfer. So, und dann war es auch eine der häufigsten Arten, also Ölkäferarten, die wir haben. Es war dann der schwarz-blaue Ölkäfer. Die andere Art ist der violette Ölkäfer, die sehen fast komplett gleich aus. Und vor allen Dingen, die fallen auch erstmal auf. Ne, du gehst da über die Wiese und das sind sehr, sehr große Käfer. Also die werden bis zu 3,5 cm groß. Die Weibchen werden ein bisschen größer als die Männchen. Und die sind auch sehr auffällig. Die sind sehr schwarz erstmal so, aber die haben dann so ein blaues Glänzen oder violettes Glänzen oder auf jeden Fall sind die sehr, sehr auffällig. Die haben lange Beine und vor allen Dingen, was sie irgendwie so ein bisschen abgrenzt von anderen Käfern oder von vielen anderen Käfern oder von dem, was man sich vorstellt.
Sag nochmal Käfer.
Entschuldigung. Von einem gewissen Käfer. Also man stellt sich so einen Marienkäfer vor oder einen Laufkäfer oder einen Hirschkäfer. Da hat man so einen kompakten, runden Ballen in der Körperform quasi, so ein Bonbon. So, und bei diesen Ölkäfern hat man eher so die Form fast wie eine Wespe. Also ist sehr tailliert, der Kopf ist sehr getrennt von dem mittleren Körperteil und dann das Abdomen, also das Hinterleib ist auch sehr abgetrennt. Das ist dann nochmal so ein eigenes Teil. So, das heißt, es ist ein großer, sehr gegliederter Käfer. So. Und die fallen einfach deswegen schon mal auf. Und wenn man sich die genauer betrachtet, also nicht nur im Gelände, sondern auch, sag ich mal, ein bisschen was über die liest und sich mit dem beschäftigt, merkt man, dass sie auch sehr interessante Lebensweisen haben und physiologische Merkmale. Da hatten wir jetzt auch in jüngster Vergangenheit, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber da hatten wir in Social Media oder insgesamt in den Medien hatten wir einen relativ großen Aufschrei, ja, was die Giftigkeit von den Käfern angeht.
Warte.
Der kommt noch vor.
Warte mal, nicht so schnell. Ich habe erstmal noch eine Frage.
Ja.
Ich habe gelesen, dass die Fortbewegung der Käfer, also dieses langsame, bedächtliche Laufen, ein Zeichen davon ist, dass sie giftig sind, weil sie sich ihrer bewusst sind. Also nicht so auffallen, nicht so schnell unterwegs, nicht so haschig. Und dass das auf Giftigkeit schließen kann. Ist das wahr oder ist das unwahr?
Das halte ich für ein Gerücht. Also, wie gesagt, ich bin kein Insektenspezialist, ob das jetzt auf die Insekten zutrifft. Also bei den Insekten, die zum Beispiel stechen können, das sind ja irgendwie Stechimmen, also dazu gehören Bienen und Wespen und so weiter, die sind eigentlich relativ schnell unterwegs. Die haben Stachel, die können stechen und sind giftig, haben Gift da drin. So.
Haben vor allem starke Warnfarben, ne?
Also starke Warnfarben, also der Flügelschlag von den Stechimmen oder auch von anderen Insekten, der ist ultraschnell. Die können schnell fliegen, zum Teil. Also ich halte das für ein Gerücht, aber da müsste man mal jetzt mal einen richtigen Insektenforscher fragen, ob da irgendwie eine gewisser Zusammenhang besteht.
Ich halte es auch für Quatsch, aber weil man das halt öfter mal liest, dachte ich, wir erzählen das hier auch mal. Weil wenn jetzt jemand nach Ölkäfer googelt und Bewegung und so, dann wird er oder sie ja auch mal drauf stoßen, das zu lesen.
Ja. Was habt ihr denn, ihr seid ja mehr in Social Media unterwegs, was habt ihr denn, ich meine, das war doch so irgendwie 23, 24, 25 und sowas, was habt ihr über den Ölkäfer mitbekommen?
Also es ist ja mittlerweile jedes Jahr einmal, wir sind jetzt auch offiziell die Ersten dieses Jahr, glaube ich, aber ich verspreche, es wird kommen wieder. Die große Ölkäferpanik, die mittlerweile jedes Jahr irgendwie in Mode gekommen ist. Das ist halt Panikmache auf der einen Seite, man kennt es ja von den typischen Medien. Auf der anderen Seite versuchen die andere Seite der Medien das dann immer so ein bisschen einzuordnen, dass das ja halb so wild ist. Der ist halt ein giftiges Tier vor uns, aber ja.
Und ja. Woher kommt die Giftigkeit? Also beziehungsweise, warum wird da darüber Panik gemacht?
Algorithmus? Keine Ahnung.
Ja, weil jedes Gifttier erstmal, also jedes Tier, was irgendwie, was nicht zuordnbar ist oder womit die Leute keinen Kontakt haben, was irgendwas kann, sofort wird genutzt, um Panik zu machen. Das ist das Typische, auch bei jeder Pflanze und so. Alles, was sich irgendwie klickt, was man groß aufbauschen kann, wird ja auch gemacht. Also
es ist so standardmäßig, ein Detail wird rausgenommen und das wird groß aufgeblasen.
Ja. Aber ist das zu Recht? Also ich habe jetzt halt, ich wusste halt ein bisschen was über den Ölkäfer, habe mich aber jetzt auch für die Folge vorbereitet und es ist ja wirklich so, dass das Gift vom Ölkäfer, das Cantharidin, giftig ist. Und zwar nicht wenig giftig. So, ja. Ist ja die Frage dann, ist das berechtigt oder nicht, die Angstmache? Also Angst machen so in der Form ist nie berechtigt. Aber da wollte ich mal fragen, was so eure Meinung ist.
Ja, was heißt also, Meinung, ne? Das kann man ja nachlesen. Also, es ist so, was die Käfer haben, Niklas, wir haben das auch schon mal in einem Podcast erwähnt, dieses
Tetradotoxin. Wie heißt das nochmal?
Hä?
Tetradotoxin.
Nee, ich rede von dem Vorgang, das Reflexbluten.
Ach so, ja.
Dass da diese Flüssigkeit, also in dem Fall halt das Gift, aus diesen Gelenken dann rauskommt. Und also das nennt man Reflexbluten, das hatten wir auch schon mal. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, bei wem wir das hatten, in welcher Folge, aber das hatten wir schon mal erzählt. Das heißt, wenn die sich bedroht fühlen, dann können die halt ein Reflexbluten starten und dadurch wird das Gift abgesondert. Das heißt, wenn man halt so einen Käfer einfach nur beobachtet und da nicht großartig dran rumspielt oder da irgendwas macht, dann passiert da auch nichts. Und wenn, also man kann halt, wenn man mit der Haut in Kontakt kommt, kann es halt Ausschlag oder Bläschen und kann nochmal wehtun und so. Die Sache ist die, es wird halt super die Panik verbreitet, dass der ein Gift enthält, das potenziell tödlich ist. Und das stimmt auch, aber ich habe mir dazu mal einen Beitrag angeguckt, das war so ein Fernsehbeitrag, das war ganz cool, weil die hatten da eine kleine Rechnung drin und die erzähle ich euch jetzt mal. Also da heißt es, dass die letale Dosis, wird das genannt, die liegt ungefähr bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt einen durchschnittlichen Erwachsenen nimmt von 70 Kilogramm, 40 Kilogramm, ja klar, durchschnittlicher erwachsener Mensch, 40 Kilogramm. Nein, also ein durchschnittlicher erwachsener Mensch mit 70 Kilogramm, dann wäre die letale Gesamtdosis also bei 35 Milligramm. Der Giftgehalt pro Käfer, also der Cantharidin-Gehalt, der schwankt natürlich, ne? Also ist logisch, jeder Giftgehalt unterliegt irgendwelchen natürlichen Schwankungen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das ungefähr so 0,29% des Körpergewichts ist, würden das halt bei einem großen Exemplar ungefähr 2 Milligramm sein. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, wenn die letale Dosis bei 35 Milligramm liegt, dann müsste man ungefähr 17 bis 18 Käfer essen. Und jetzt ist halt die Frage, wer isst 17 bis 18 Käfer?
Welcher Erwachsene? Das ist, glaube ich, auch der LD50, den du meinst, ne?
Mhm.
Und der LD50 gibt ja nur an,
der bei ist 50 A für Mäuse.
Der ist ja A für Mäuse und es sind 50% der Leute sterben dann. Also,
ja.
Ne, also genau. Es ist, ja, man kann das Ganze noch deutlich entschärfen. Also,
ja, genau. Aber selbst dann, also selbst wenn wir das nehmen, müsste man halt sehr viele Käfer essen.
Ja, also ich würde das auch nochmal anders sehen, weil es gibt auch nochmal einen anderen Wert, LD0. Das heißt, der geringste Wert, der einen Mensch umbringen könnte, und der ist deutlich niedriger. Das heißt, auch eine viel geringere Dosis könnte dich theoretisch schon umbringen. So, das Ding ist in der breiten Masse. Also wenn man sich mal anguckt, gibt es Tote? Gibt es Vergiftungen von Haustieren oder sonst was? Nein. Gibt es nicht, also zumindest keine gefährlichen. Es wird wahrscheinlich mal irgendwie Reizungen geben, ne? Das heißt, wenn die Hundenase, wir sind ja auch in einem Hunde-Podcast hier, also ne, Natur-Podcast mit Hund, die Hundenase, die könnte natürlich mal gereizt werden, wenn er da irgendwie dran geht oder dran leckt. Dem Hund kann es auch mal scheiße gehen, dem Menschen kann es auch scheiße gehen. Also wenn man jetzt irgendwie so einen Käfer in den Mund nimmt, sollte man vielleicht nicht machen. So, das heißt, das könnte man vielleicht auch kleinen Kindern erzählen, so nimm keinen Käfer in den Mund. So, aber es gibt rein statistisch, das, was ich jetzt so irgendwie gelesen habe, gibt es keine gefährlichen Vergiftungen. Deswegen ist diese reine Panikmache kompletter Bullshit. Also das, ich sehe das grundsätzlich so, dass alle Tiere, alle Pflanzen und so weiter, die wir in Deutschland haben, das ist grundsätzlich so ist, dass eine Gefährlichkeit relativ gering ist. Also da darfst du dich dann auch nicht ins Auto setzen. Oder erst recht nicht ins Auto setzen. Ne? Ja. Also beim Pilze sammeln, ja, okay, da muss man aufpassen, nimm nicht den falschen Pilz. Aber da ist das auch schon ein bisschen eher bekannt. So, ne?
Und da gibt's ja auch tatsächlich Todesfälle.
Genau, und da gibt's Todesfälle, ja, weil auch Pilze viel gesammelt werden zum Essen. Mhm. So, und die in den Käfer steckt man sich meistens nicht in den Mund. So, und so, bei Pflanzen,
das mal nicht, ne?
Bei Pflanzen
also,
ist auch
Reminder
viel weniger.
Kurz.
Ja.
Ja, kurzer Reminder, esst keine Käfer vielleicht.
Ja. Kurz zu dem Reflexbluten vielleicht nochmal. Ich glaube, wir hatten es in der Folge mit dem Tatzenkäfer.
Ah.
Und ich glaube, Vipernatter. Kann das sein?
Die hatten
ist
wir
die Vipernatter,
nicht,
die sich... Ja,
Vipernatter also hatten wir noch nicht.
Die Natriziden können das auch, aber die hatten wir noch nicht.
Ah ja, okay.
Also die ganzen Wassernattern bei uns können wir prinzipiell auch.
Ja, ich würde aber jetzt auf jeden Fall gerne nochmal, das ist jetzt alles so ein bisschen durcheinander gegangen. Wir haben auf jeden Fall diesen Ölkäfer gesehen, auf einer schönen Wiese. Da waren Männchen, da waren Weibchen, die haben sich miteinander verpaart. Alles wunderschön. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, den jetzt nochmal zu behandeln. Und so wie ich das jetzt gelesen habe und erfahren habe, ist es noch ein relativ früher Nachweis der Tiere. Also meistens beobachtet man die zwischen April und Mai oder April und Juni. Deswegen werden die auch Maiwurm genannt, obwohl es kein Wurm ist, aber die Körperform und die das Auftreten im etwas späteren Frühling als jetzt hat halt diesen Namen verursacht, sage ich mal. Und deswegen hatten wir jetzt Bock darauf. Und dann haben wir uns da, weil es gab halt eben eine mediale Aufmerksamkeit. So, und dann, je mehr man sich mit diesem Käfer beschäftigt, umso interessanter wird's. So, wir haben jetzt schon das Gift angesprochen. Das Gift hat der Käfer in seinem Körper, sowohl Männchen als auch Weibchen, und kann das eben wie bei Gefahr, also bei Gefahr, aus den Gelenken an den Beinen ausscheiden. So, das heißt, dann wirkt da nochmal extra giftig. Also leckst du daran und dann hast du keinen Bock mehr auf den. So, du frisst den und hast keinen Bock mehr auf den. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Aber es ist gleichzeitig, das Gift ist nicht nur ein Gift gegen Feinde, sondern es ist auch ein Anzeichen für den Sexualpartner, also für das Weibchen. Wie cool ist das Männchen? Je mehr Gift, je imposanter das Gift, umso eher verpaart sich das Weibchen mit dem Männchen. So, dafür beißt das Weibchen sogar teilweise dem Männchen irgendwie bei den Flügeldecken irgendwo rein, um das Männchen zu schmecken. Ist das ein gutes Männchen oder nicht? So, ne? Also da geht das dann schon los so. Dann halt eben, dann gibt's ein ganz kompliziertes Balzverhalten bei denen. Da steigt das Männchen dann dem Weibchen hinten auf den Rücken. Dann macht das mit den Fühlern Bewegungen über die Fühler von dem Weibchen rüber. Das ist die Antenation, nennt man das, glaube ich. Also, dass die sich gegenseitig betatschen hier und da. Und dann irgendwann halt, wenn es beiden gefällt, kommst du Kopulation. Das heißt, die verbinden ihre Genitalapparate am Hinterleib und dann kommt es zur Übertragung von Spermien vom Männchen zum Weibchen. So. Und wenn das fertig ist, heißt das nicht, dass das Männchen geht, sondern die hängen gerne mal so ein bisschen aneinander. So, das ist auch bei Hunden so, habe ich mal gehört. So, dass,
sogar schon dabei.
Ich war schon dabei, ja. aber dass das Männchen halt hängt. So, ne? Und in dem Fall ist es wirklich so, das Männchen hängt, kann da auch lange an dem Weibchen hängen und da zieht das Weibchen teilweise das apathische Männchen so ein bisschen hinter sich her. Das Weibchen frisst dann weiter, putzt sich und dann irgendwann lösen sie sich voneinander und das Weibchen legt dann die Eier. Ja. Das Interessante beim bei den Ölkäfern ist die jetzt geht's los quasi. Ja, also das Weibchen legt jetzt Eier. Das Weibchen legt verdammt scheiße viele Eier. Also die können bis zu 10.000 Eier im Hinterleib lagern, produzieren, befruchtete Eier dann da heranziehen, bis sie die abwerfen. Und das auch mehrmals in der Saison. Also das können die wohl bis zu 6-mal. So, und dann legen die ihre Eier.
Warte kurz, in wer Paket. Ist größer?
Das Weibchen ist viel größer. Ja. Oder also, was heißt viel größer? Die sind beide groß.
Schon, also das ist schon deutlich größer.
Ja, das ist ein Zentimeter Unterschied so. Aber wir haben jetzt ein paar gesehen. Die sind beide groß. Die sind beides große Käfer, aber das Weibchen hat vor allen Dingen dann auch, wenn es voll geladen ist mit Eiern, einen riesigen Hinterleib.
Ja.
So, und dann legt das Weibchen in den Boden die Eier ab und dann überwintern die Eier und im nächsten Frühjahr schlüpfen Larven aus den Eiern. Und diese Larven sind erstmal natürlich winzig und die sind sehr besonders. Die nennt man Triungulinus-Larven. Das kommt von Ungulinus von drei Klauer. Weil die haben so drei Klauen an jedem Fuß. Und da, also dann wandern diese drei Klauer, die wirklich winzig sind, erstmal auf Blüten. Hm. Und auf diesen Blüten halten die sich dann fest und warten. Und warten auf vor allen Dingen Solitärbienen beziehungsweise bodenwohnende oder bodenbrütende Bienen. So, und an diesen Bienen, die dann zu den Blüten kommen, um da halt Nektar und Pollen zu sammeln, halten diese kleinen winzigen Larven sich fest. Also man muss sich vorstellen, die sind so klein, wie das Auge von einer Biene groß ist maximal. So, das sind winzige Larven, die halten sich dann da fest und nutzen die Biene wie ein Taxi.
Das ist jetzt übrigens der Part, der für mich ultra kompliziert war.
Aber
ich nicht mehr durchgestiegen
bin. Das ist auf jeden Fall, jetzt wird's spannend auf jeden Fall. Diese winzigen Larven halten sich dann an den Bienen fest, weil die wollen mit in den Bienenstock. Beziehungsweise in den Brutraum der Biene oder der bodenbrütenden Bienen. Weil die Ölkäferlarven entwickeln sich dann an der Bienenbrut und an dem Pollen und Nektar, die gesammelt haben. Das heißt, es sind im Endeffekt Parasiten. Die kommen dann mit in den Bienenbau rein, springen dann von der Biene auf die Bienenbrut ab, fressen dann erstmal die Bienenbrut auf, also fressen die Babybiene auf, die Larve von der Biene, dann häuten die sich und danach fressen die den Nektar und den Pollen auf.
Ein bisschen wie bei Ameisenbläuling.
Genau. Auch bei Ameisenbläuling ist das ja so ähnlich. Ne? Ja. Und irgendwann, wenn sie sich da fett gefressen haben, wandern sie in den Boden, dann bilden sie da eine sogenannte so eine Fake-Puppe, weil aus der Puppe aus dieser Fake-Puppe oder Pseudopuppe heißt das, glaube ich, schlüpft wieder eine Larve und die Larve verpuppt sich dann nochmal und aus dieser Puppe schlüpft dann erstmal das richtige Vollinsekt, also der adulte Käfer, so wie man den dann oberirdisch sieht. So, und das ist halt erstmal sehr spannend. Und könnt ihr euch vorstellen, warum die so viele Eier legen?
Ja, also ich kann mir relativ gut vorstellen, dass das häufig nicht so gut klappt mit dem den richtigen Partner finden, der, also du brauchst ja dann, ich nehme an, es gibt ja mehrere Ölkäferarten, ich kann mir vorstellen, dass einige von denen sehr wirtsspezifisch sind, wäre jetzt mein erster Gedankengang, und dass das dann vielleicht nicht oft klappt, dass man den richtigen Wirt quasi an der Blüte findet, der dann einen zum Bienenbau bringt, also genau. Also das wäre jetzt meine, also ich denke, es klappt halt häufig einfach nicht und dann sterben die halt. Also
Genau, ja.
Und dann müssen die sich ja noch festhalten und dann dürfen die nicht runterfallen.
Ja.
Und der ganze Transportweg und so. Also ja. Die Wahrscheinlichkeit sinkt und deswegen braucht man wahrscheinlich viele. Mhm.
Ja, so ob das bei dem Flug ein Problem gibt, weiß ich nicht. Ist aber auf jeden Fall eine Überlegung. Aber da ein anderer Punkt, was das angeht, ist auf jeden Fall ein Aspekt. Was Niklas meinte gerade eben auf jeden Fall, wenn du auf einer Blüte sitzt und wartest, die Larven können dann nicht unterscheiden oder zumindest nicht gut unterscheiden, ist das jetzt eine bodenbrütende Biene, die da ankommt, an der ich mich festhalten sollte, oder ist das eine Honigbiene, die dann zurück in den großen Bienenstock vom Imker zurückfliegt, oder ist das vielleicht sogar eine Fliege, oder ist das vielleicht sogar ein Schmetterling? Mhm. Weil alle, die nicht auf den richtigen Bienen landen und sich festhalten, die werden halt sterben, die Larven. Deswegen brauchen die sehr, sehr viele Nachkommen, damit einer dieser Nachkommen wenigstens erfolgreich ist. Weil selbst wenn die sich an den richtigen festhalten, heißt das noch nicht, dass sie sich ja erfolgreich dann entwickeln. Weil zum Beispiel, wenn die dann von der Biene abspringen, eigentlich auf die Bienenbrut, kann es auch passieren, dass sie im Honig landen, also im Nektar, den die Biene der Larve zur Verfügung gestellt hat, und da ertrinkt.
Passiert.
Das ist zum Beispiel auch so ein Faktor. Da hat man wahrscheinlich mal so da in diese Brut reingeguckt und gesehen, ah, da liegt eine Larve in dem Vorrat, die eigentlich für die Bienenlarve gedacht ist. Ja, ist sie wohl ertrunken. So. Und deswegen braucht die so viele und man weiß wohl, eine von 1000 Larven schafft's.
Ui, das ist nicht viel.
Genau.
Sind die bedroht?
Ja, also erstmal von der roten Liste her, das ist so in den roten Listen stehen ja die Gefährdungsgrade von den Tieren und Pflanzen und so weiter. Da sind alle Ölkäfer mindestens gefährdet. Auch die beiden häufigsten, auch den wir gesehen haben, der ist auf der Stufe 3 gefährdet. Und alle anderen selteneren Arten darüber sind mindestens auf der Stufe stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht oder vielleicht sogar schon ausgestorben. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Und die sind nicht nur gefährdet, sondern die sind auch auf nationaler Ebene geschützt. Also alle Meloidae, also die Familie der Ölkäfer, davon gibt es 7 oder 8 Arten oder so in Deutschland, bin ich mir nicht so sicher, sind in Deutschland nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt.
Also nicht essen, bitte.
Genau, man darf sie nicht töten, man darf sie nicht fangen. Da gibt es viele verschiedenste
also
Regeln.
Vom Gesetz her kann man sich eigentlich nicht vergiften.
Genau, man darf die nicht manipulieren im Endeffekt. Man darf die nicht stören, nicht töten und sonst was.
Ich finde es ganz lustig. Ich mein,
sollte man sowieso nicht mit Tieren, aber ja. Ja.
Ich finde, die Bild macht dann aber einen relativ schlechten Job, was Headlines angeht. Könnte da so richtig schön draus machen, dieser Käfer tötet unsere Wildbienen.
Oh ja, so, ja, wieder so ein Rassismus.
Genau, man könnte ja viel lustige und reißerische Sachen draus machen, wenn man sich mit der Materie da auseinandersetzt.
Ja, stimmt.
Ja, das ist, was wäre so eine Bildschlagzeile? Der Ölkäferhammer durchbricht Deutschland.
Unsere Bienen sind in Gefahr.
Der der Bienenfresser. Der Bienenfresser tötet sie alle.
Ja. Bienenmörder im blau-violetten Kleid.
Giftig und Bienenmörder. Schlimm.
Ja.
Ja.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall crazy. Der Käfer sieht halt nicht aus wie ein Käfer, wie so ein klassischer Käfer, den man kennt. Er ist groß. Er hat einen krassen Fortpflanzungszyklus. Und dann ist er auch noch giftig. Und dann gab es jetzt noch diesen Medienaufschrei, also alles an dem ist irgendwie gerade interessant. Das ist wie heißt der eine, der jetzt auch im Dschungelcamp war?
Paul, ey, das brauchst du doch uns nicht fragen.
Nur, dass der Typ, der im Dschungelcamp war, nicht cool ist und der Ölkäfer mega cool ist. Gil Oferim.
Oh Gott, bitte
aufnehmen. Interessant, nur dass der Ölkäfer mega cooler Typ ist. Aber
ja. Was hat das jetzt mit ihm?
Das habe ich auch gar nicht verstanden.
Ja, wegen dieser so, Medienpräsenz und so weiter. Und giftig.
Okay.
Du wolltest auch noch was zum Gift sagen. Und vor allen Dingen, das Gift ist ja auch noch heilsam. Oder, nee, oder wurde genutzt?
Ich habe nur die letale Dosis hier.
Das war so. Das war mein Ach so. Job. Ja, dann noch mal kurze Infos. Wisst ihr, ob der mal genutzt wurde, der Ölkäfer, für irgendwas?
Also ich weiß, der Verwandte von ihm, mit dem wurden damals Todesurteile vollzogen.
Welcher ist das?
Ich habe den Namen, der auf der Seite, den wir uns angeguckt haben, ganz links, der grüne.
Die spanische Flagge.
Spanische Fliege. So, ja, mhm. Spanische Fliege.
Spanische Flagge ist ein Falter.
Ja. Ja, also der wurde auf jeden Fall, dessen Gift wurde genutzt.
Genau, also das wusste ich gar nicht, aber das Cantharidin, das Gift von dem Käfer, also von den Ölkäfern, wurde häufig genutzt, wohl auch für Vergiftungen und so weiter, aber Gifte sind ja nicht unbedingt immer ein Gift, in der Dosis kann man das auch nutzen für bestimmte Sachen, das ist ja auch viel mit unserer Medizin so. Wurde zum Beispiel auch als Potenzmittel genutzt, zum Beispiel wurde das Cantharidin genutzt, um das in Honig reinzurühren, damit man ein gutes Mittel hat, um sexuell aktiv zu sein. Viagra gab es früher nicht. Und da habe ich halt auch so verrückt.
Also ist das etwas, was funktioniert oder was?
Das stimmt wohl sogar.
Okay, krass. Ich dachte, die hätten weil das mal wieder
wirkt,
irgendwas
das
genommen.
Das wirkt sehr stark auf die Schleimhäute, aber es hat halt auch starke Nebeneffekte. Also die Schleimhäute werden dadurch stark angeregt, was dann halt auch die Schleimhäute im Genitalbereich angeht. Die Durchblutung wird verstärkt, aber dann kommt es wohl zu einer sehr schmerzhaften Erektion. Also die Erektion ist wohl sehr gut, aber schmerzhaft. Ich
muss aber immer überlegen, irgendwer hat das so, ja mal oder, ausprobiert.
Ja, ja, genau. Das ist einfach total verrückt.
Ich mach das jetzt.
Was ist denn?
Ja. Oder halt für irgendwelche Harngeschichten, also irgendwie als harntreibendes Mittel oder so. Ne? Deswegen wurden solche Ölkäfer, welche jetzt genau auch als Pissekäfer bezeichnet. Also der Mensch hat früher halt ganz viel genutzt. Glücklicherweise gibt es heute besser geprüfte Mittel. Und ja, also man kann sich da immer weiter rein versteigern, nur mit einer Art oder Artgruppe. Das war ja auch die Wissenschaft von damals, ne? Man hat ausprobiert. Man hat ja auch nicht so viele andere Möglichkeiten. Heute trennen wir auf, haben viel mehr Referenzen zu anderen Stoffen und so. Also damals konnte man nur einen Pilz essen und gucken, was passiert.
Oder man
passiert.
Lässt es jemanden essen, der in seinen Augen nicht so viel wert ist.
Das, oder so, zum Beispiel, ja. Sagen. Mhm. Ja. Ja, aber der Entwickler oder Erfinder oder wie man es immer nennen will, oder Synthetisierer von LSD zum Beispiel aus der Schweiz, der Herr Hoffmann, der hat es dann auch selber an sich ausprobiert.
Gibt auch, ne? Aber ich. Ne?
Der hat dann eine geringe Menge
jetzt
genommen.
Ich kann davon ausgehen, dass das im Großteil nicht so war.
Ja. Kommt auf die Zeit an, glaube ich, ne? Man hat dann geringe Mengen ausprobiert, was passiert dann mit mir? Oder hat gehört, ah ja, der ist davon gestorben. Oder also irgendwie kommt man auf solche Erkenntnisse dann, ne? Ja.
Okay. Gibt es noch irgendwelche spannenden Facts über den Ölkäfer?
Es gibt Fakes und Facts. Fakes und Facts. Ich habe euch auch welche mitgebracht. Wollt ihr noch raten?
Der Paul macht
ja
heute
cool.
Fakt oder Fake.
Bin ich gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das heißt, ich darf diesmal auch mitraten.
Okay.
Nee, du musst schon ins Mikro reden.
Ich muss ins Mikrofon reden, habe ich gehört.
Nicht so nah, weil hast du ja die ganze Zeit nicht gemacht, sonst habe ich Probleme mit dem Ton.
Ja, so ist gut.
Bleib so. Bisschen zurück. So ist gut.
So ist gut.
So ist gut.
Ja, ich muss da noch ein bisschen in das Podcast-Game. Alles zu beachten ist nicht so einfach. Naja, egal. Fakt oder Fake, Leute? Erster Fakt, oder ist es ein Fake? Aus Ölkäfern hat man früher Speiseöl gewonnen. Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Gattungsname Meloe, also die Ölkäfer oder Ölkäfer im engeren Sinne, kommt von lateinisch Mele, gleich Honig, wegen der Bienen zum Beispiel. Oder weil man das Cantharidin in Öl gemixt hat oder was auch immer. Nummer 3. Wenn nicht genügend Blüten vorhanden sind, formieren sich die Dreiklauerlarven selber zu einer Blüte. Dass sie so eine Agglomeration bilden und damit dann Bestäuber anlocken.
Ich sag 3. Einfach, weil ich will, dass es wahr ist.
Nee, also die 3, ja, ich fänd's lustig. Ich stelle mir es halt gerade bildlich vor, wäre total geil, aber ich bleib bei 2.
Ich würde da, also ich würde vom Gefühl her auch 2 sagen, weil, also wenn sie eine eigene Blüte wären, wären sie ja eine ganz kleine Blüte auch. Ganz kleine Blüte. Aber ich will, dass es wahr ist, deswegen nehme ich 3.
Ich habe mir gerade noch mal ein Bild angeguckt von den Larven. Teilweise sind die gar nicht so klein, ne? Die Larven. Wenn sie sich in eine Biene hocken, teilweise sind die gar nicht so klein.
Also ich kenne, vielleicht waren das jetzt falsche Informationen, aber die sitzen so zwischen der, ich habe mal ein Bild gesehen bei unserem lieben ehemaligen Kommilitonen Thomas Hörren. Also Thomas Hörren, Torben Danke und Dominik Eulberg haben ein richtig cooles Buch rausgebracht bei Kosmos Verlag. Mit richtig geilen Bildern von Torben Danke und da gibt's ein Bild.
Das Buch heißt Von Angesicht zu Angesicht auf Augenhöhe mit heimischen Insekten und das verlinke ich euch.
Genau, mega gut das Buch. Einfach auch vor allen Dingen schön zum Anschauen. Fast so gut wie Niklas Fotobuch Bayerns Wilde Moore. Richtig? So. Und da, also das ist halt wirklich klein, die Larve, die da sitzt. So, ob das jetzt für jede Art gilt, an es Ölkäfern oder nicht und was man als klein ansieht.
Sein, aber ich habe sie mir kleiner vorgestellt, sagen wir es mal so. Also zumindest von den Bildern, die ich jetzt gefunden ja. habe, schnell.
Ja, vor allem, wenn man halt ja. überlegt, dass sie an der Biene hängen.
Die müssen halt klein sein, damit sie halt mitgetragen werden können im Endeffekt, ne?
Aber was ist jetzt richtig?
Jenny, du hast recht.
Ich wollte, dass es wahr ist. Und das ist wahr.
Ja. Also.
Cool. Weil ich dachte mir, so kreativ ist er nicht. Du kannst gut zeichnen und Beatboxen, aber sowas weiß ich nicht.
Ja, aber ich, das Interessante fand ich war, ich hatte bei Nummer 2, das mit dem Honig, das hatte ich selber gedacht, kommt das von Honig, weil wegen Bienen und wegen diesem Honigding, weil auf Italienisch heißt Honig, glaube ich, auch Mehle. Und dann dachte ich, ja, das passt ja gut. Und dann habe ich danach halt mal nachgeguckt, so kommt das jetzt daher? Aber nein, Meloe kommt wohl, weiß man gar nicht so genau, aber kommt wohl aus dem Griechischen wegen der Endung oe und hat irgendwas mit spatelförmig oder sonst irgendwas zu tun. Also gar nicht so spannend. Das mit dem Honig hätte ich besser gefunden, aber dafür ist es halt ein guter Fake.
Und diesen Fakt, ne, dass die sich zu einer Blüte formieren, hast du sicherlich aus dem Buch, oder?
Das kann sehr gut sein, ja. Ich guck mir das kann sehr gut sein. Das ist krass. Ich habe mir vieles angeguckt, aber das Buch hat mir Jenny geschenkt zum Geburtstag und es ist wirklich, die Bilder sind einfach crazy. Also das ist für jeder Mann, jeder Frau, jeder Kind was. Also ja, das ist mal ein Fotobuch anderer Art.
Ich habe mir das ein bisschen zu sehr wirklich wie eine Blume vorgestellt. Ja. Ich dachte, die machen dann wirklich so einen.
Wahrscheinlich einfach so ein Knubbel.
Ja, wie eine Blüte.
Ich habe mir jetzt wie so ein Blümchen vorgestellt, was die machen. So sieht es dann im Endeffekt nicht aus. Ja, genau.
Ist wahrscheinlich einfach so ein Knubbel.
Ne? Es ist mehr so ein Knubbel. Wobei, je nachdem, an welcher Blüte sie das machen, sieht es schon sehr ähnlich aus. Also, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe es mir nur ein bisschen zu malerisch vorgestellt. Also macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn und sieht sehr spannend aus.
Krass. Ja, witzig, nee. Ne?
Geh nochmal weg.
Ansonsten, was auch noch geil ist, es gibt so viele coole Facts noch über die. Es gibt halt andere Tiere, die an das Gift drangehen, an tote Ölkäfer oder auch an Lebende und das Gift ansaugen, zum Beispiel Gnitzen oder Käfer oder sonst was. Und dadurch selber giftig werden und damit ihre Verteidigung aufbauen können. Oder sogar auf Vögel. Irgendeine Gans war das. Irgendeine Gans frisst die Ölkäfer aktiv, damit sie selber ungenießbar oder giftig wird. Keine Gans bei uns. Die Ölkäfer sind teilweise auch woanders vorhanden. Also es gibt weltweit 2500 Ölkäferarten. Bei uns gibt's halt 7 oder 8 oder was war das?
Woher kommt eigentlich der Name?
Von der Farbe, oder?
Was, Ölkäfer? Mhm. Ja, weil die ölen. Weil weil die aus den Kniegelenken selbstverständlich raus ihr Gift rausschwitzen.
Das ist so verrückt, ne? Weil das machen ja viele und dann heißen die halt aber nicht so.
Ja, aber es gibt glaube ich, nur eine weitere Käferfamilie, die selber das Cantharidin bildet und das sind die Cantharidae. Das sind die Weichkäfer. Die sieht man auch sehr häufig auf Blüten. Aber ob die, also die.
Auch nicht essen, Leute.
Auch nicht essen. Nee, nicht immer einfach alles essen, das wäre nicht so gut. Essen.
Ja. Wie dumm, oder? Wie dumm. Dann gibt es so eine Schlagzeile und dann kommen so die BiologInnen, die sagen: Ja, aber esst die halt nicht. Also, was sind das für eine Info?
Wie? Nicht essen ist immer das Wichtigste. Nicht essen und.
Klar, aber das ist ja.
Und vielleicht auch mal Hände waschen,
das ist
auch
gut. Ja, die Schleimhäute fernhalten von dem.
Auf der sicheren Seite.
Alle Schleimhäute fernhalten.
Genau. Ja.
Dann kann euch relativ wenig passieren.
Ja.
Ja, genau. Guckt sie euch halt trotzdem an. Also die springen euch jetzt nicht ins Gesicht.
Ja, und Hände waschen haben wir auch bei Corona dann gelernt. Auch wenn Corona natürlich, Corona war eine
spätestens
Lüge.
Spätestens dann sollte man mal anfangen mit Hygienemaßnahmen. Ja. Mhm. Sauberkeitstraining und so, ne?
So nämlich.
Ja. Ach, du möchtest jetzt ein bisschen Kaubonbon ASMR machen, oder was?
Okay.
Na gut.
Gut. Jenny, es tut mir leid, es ist trotzdem eine Stunde geworden.
Ja, ist okay.
Nein, wir.
Paul, hast du einen Öko-Bullshit-Tipp der Woche?
Ja, schon. Kauf dir das Fairphone, weil dann kannst du die Welt verändern.
Sehr gut.
Aber kauft dir trotzdem das Fairphone, weil man sollte Betriebe unterstützen, die sowas machen. Deswegen, ich sehe das mit dem Bullshit-Tipp, ich finde das gut. Das zeigt auf, dass die Politik und große Betriebe für die Veränderung verantwortlich sind. Aber auch der Einzelne, das hat man bei Fridays for Future gesehen. Wenn Einzelne zusammen dann auf die Straße gehen, haben die einen Impact.
Genau, aber man darf nicht vergessen, Fridays for Future und alle Leute gehen nicht gemeinsam auf die Straße, um zu demonstrieren, dass wir uns alle bitte nur noch mit kaltem Wasser die Hände waschen. Das ist nicht die Forderung.
Nee.
Und darum geht's.
Das stimmt, ja. Ja.
So nämlich.
Schieb die Verantwortung nicht auf den einzelnen Dulli.
Richtig.
Sondern auf BP.
Unter anderem.
Und Merz.
Oh, fang nicht mit dem an, Alter. Der hat heute schon wieder was gebracht. Aber das machen wir gleich. Niklas, erzähl ich dir gleich. Bin richtig wütend.
Gut.
Bin richtig sauer wieder. Gut. Was machen wir?
Dann würde ich sagen, tschö. Mit Ö.
Gut.
Genau. Vielen Dank, Paul.
Schön, Paul, dass du wieder dabei warst. Tschö. Du bist jetzt, immer wenn ich jetzt keinen Bock habe, mir irgendwas anzueignen, sage ich, Paul.
Ja, mir macht das Spaß. Also, mir macht das Spaß, aber ich habe irgendwie Angst, dass ich dann zu viel ins Mikrofon sabbel.
Ja, aber dafür ist ja da, ne?
Ja.
Gut.
Gut. Leute, macht's euch noch fein.
Jo.
Und wir hören uns nächste Woche.
Tschö.
Tschö.